Das heißt, das Thema Profitabilität war ein Riesenthema bei uns. Ja. Nur sind die Profite von solchen Bildungsinitiativen jetzt eben nicht monetärer Art, sondern sind eben sozialer Art.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Social Economy, unserem Podcast zu Sozialunternehmertum und Menschen, die Wirtschaft und Gemeinwohl gleichermaßen im Blick haben. Mein Name ist Vicky.
Und hier ist Walter. Unser Gast heute ist Roman Rüdiger. Roman ist der Gründer und CEO der Talent Digital GmbH, einem Anbieter zur digitalen Kompetenzerweiterung. Hi, Roman.
Hallo.
Schön, dass du da bist, Roman. Wir freuen uns sehr. Und wie es in unserer Podcast-Reihe üblich ist, starten wir mit unseren drei W-Fragen, die es für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfacher machen, reinzukommen. Erstmal, was machst du und wie machst du es und wozu machst du es?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich bin ein großer Fan von Podcasts und auch von eurem Podcast. Oh. Ja, was machen wir? Wie machen wir es? Wozu machen wir es? Ja, Talent Digital macht im Grunde drei Sachen. Wir sind in der Lage, digitale Kompetenzen zu messen, valide zu messen, das ist ganz wichtig, die zu analysieren und zu steigern. Wie machen wir das? Und das ist, glaube ich, das Interessante. Wir machen das sehr spielerisch und dennoch wissenschaftlich sehr korrekt und valide. Wir machen das mit einem kompetenzmessenden Lernspiel, so nennen wir das. Das ist vielleicht ein bisschen umständlich formuliert. Man könnte sagen, mit einem Serious Game, das den Menschen gleichsam Spaß macht. Und das ist tatsächlich auch das Innovative, denn wir sind vermutlich weltweit die Ersten, die in der Lage sind, digitale Kompetenzen valide zu messen. Das heißt nicht durch Selbsteinschätzung, sondern tatsächlich handlungsorientiert, indem man in unserem Spiel Aufgaben löst. Und wozu machen wir das? Das ist natürlich die Purpose-Frage. Das heißt, für mich ist völlig klar, dass digitale Kompetenzen heute auf der Individualebene ganz viel mit Teilhabe zu tun haben. Ja? Also wir wissen, dass die Menschen, die besonders adaptiert sind zu den Herausforderungen und Möglichkeiten einer Gegenwart, immer sehr stark davon profitieren. Diese Menschen, die sehr frühzeitig adaptiert waren, sind diejenigen, die unseren Alltag so verändert haben. Die hießen dann Steve Jobs oder Bezos und so weiter. Ja. Es geht aber darum, dass möglichst viele, also möglichst alle sehr gut adaptiert sind. Was passiert, wenn Menschen nicht adaptiert sind, haben wir zum Beispiel gesehen in der industriellen Revolution. Und das ist sozusagen auf der Individualebene. Das heißt, wir machen das, um Teilhabe zu ermöglichen. Aber wir machen es nicht nur für Personen, sondern wir machen das auch für Organisationen und Unternehmen. Und für die ist es auch besonders wichtig, denn diese stehen vor großen Herausforderungen durch die Digitalisierung. Und wir wollen, dass Unternehmen und Organisationen sich fit machen und die Potenziale der Digitalisierung nutzen. Insbesondere eben auch, weil ein Unternehmen ja auch Arbeitsplätze und Schicksale und tatsächlich auch Wohlstand dieses Landes hängt.
Wow, ich habe 200 Fragen, die sich allein aus dem Intro ergeben haben. Und ich habe Walter gerade ein Zeichen gegeben, dass er die erste Frage stellen soll, aber ich habe es zurückgenommen in der Zwischenzeit und wollte kurz einen Schritt zu deinem zum ersten Teil der Was-Wie-Wozu-Frage gehen, in dem du von den digitalen Kompetenzen sprachst, die man messen kann. Ich habe mich jetzt natürlich als erstes gefragt, was genau sind oder was definiert ihr als digitale Kompetenzen?
Ja, im Idealfall definiert man das nicht selber. Ja, also als ich die Idee hatte, also ich komme ja aus dem Bildungsbereich, ich beschäftige mich schon seit gut 20 Jahren mit dem Thema der Kompetenzmessung, des Kompetenzerwerbs. Früher sehr stark im schulischen Bereich, jetzt eben aber auch im gesellschaftlichen Bereich. Das heißt, ich habe natürlich als erstes überlegt, welche digitalen Kompetenzen sind es? Und da guckt man am besten auf sogenannte Frameworks. Ja? Das heißt, gibt es Konzepte, die wissenschaftlich erarbeitet wurden, die bekannt sind, die sich mit dieser Frage beschäftigen und die einem helfen, dort eine Antwort zu finden. Und ich habe das mal ein bisschen gesichtet, was es gibt, und bin dann tatsächlich hängen geblieben bei dem Kompetenzkonzept der Europäischen Kommission. Und dieses Framework hat einen ganz furchtbaren Namen, und zwar heißt das DICComp. Ja, inzwischen gibt es DICComp 2.1, ja, also digitale Kompetenzen. Und das ist tatsächlich etwas, was mehrere Vorteile hat. Ja, also es ist erstmal von der EU, das heißt, es ist öffentlich. Es ist erarbeitet von 7 Universitäten. Es wird aktuell auch erweitert und gepflegt. Und es hält auch Stand einer wissenschaftlichen Diskussion in Deutschland. Das sieht man, wenn man Artikel darüber sucht und liest, dann sieht man, dass die Wissenschaft damit sehr gnädig oder sehr positiv darauf reagiert. Ein anderes Framework in diesem Bereich, was wir auch alle beachten sollten, ist ja das, womit gerade unsere Schülerinnen und Schüler beglückt oder auch gequält werden, weil es gibt ja auch ein anderes Framework, und zwar das Framework der Kultusministerkonferenz, was Grundlage des Digitalpaktes ist. Ne? So, aber das ist für den Einsatzbereich, den wir bearbeiten, nicht geeignet, weil wir hier so einen breiten Ansatz haben für Erwachsene. Erwachsene als Arbeitnehmer, Erwachsene als mündige Bürger, Erwachsene sozusagen als Teilnehmer in einer Demokratie oder eben auch als Konsumenten. Und da kommt eigentlich unserer Meinung nach nur eben dieser DICOMP in Frage, und wir haben eben diesen DICOMP operationalisiert.
Jetzt habe ich verstanden, wo ihr die digitalen Kompetenzkonzepte hernehmt von der EU. Und ich kann mir allerdings und unsere ZuhörerInnen wahrscheinlich auch nicht vorstellen, ja, was ist das denn jetzt genau? Also innerhalb dieses Frameworks der EU, was ihr nutzt, was ist jetzt eine digitale Kompetenz? Dass ich ein Smartphone bedienen kann, dass ich einen Prozess digital programmieren kann, dass ich mit Scrum oder anderen digital basierten Methoden umgehen kann. Was ist es denn jetzt?
Ja, das ist, ich finde, die Diskussion darüber, was ist der Kern von Digitalisierung, die wird ja aus verschiedenen Ecken geführt. Ja? Also wir sind tatsächlich der Meinung, es entscheidet sich nicht über die Frage der Hardware und der Software, sondern das, was in der Digitalisierung für uns entscheidend ist, es ist tatsächlich sowas wie die Herausarbeitung oder die Entwicklung eines digitalen Mindsets. Ja, und digitales Mindset heißt, dass ich zu den digitalen Möglichkeiten, die es gibt, kreativ, offen, aber auch kritisch, ja, und in jedem Fall selbstbestimmt mich stelle und darüber verfügen kann. Ja? Okay. Ich kann vielleicht mal eine Geschichte erzählen, die eben zeigt, in was für einer Welt wir gerade leben. Es ist 7 Jahre her, da kam das Thema, oder 8 Jahre ist es jetzt her, da kam das Thema IoT auf, ja? Internet der Dinge. Und da hat sich eine Gruppe von 4 jungen Männern, die gleichzeitig oder gemeinsam bei Nokia gearbeitet haben, auf den Weg gemacht, dass die überlegt haben, ja, wir wollen in diesem Bereich, der uns so fasziniert, eine Lösung finden. Ja? Und gleichzeitig hat sich in einem großen Weltkonzern im Elektronikbereich aus dem Stuttgarter Raum auch sozusagen die Erkenntnis durchgesetzt, dass IoT ein großes Thema sein wird. Ja? Und dieser uns allen bekannte Weltkonzern hat dann eine Projektgruppe gebildet mit tollen Fachleuten, die ausgestattet mit Millionenbeträgen, und hat gesagt, baut mal bitte eine IoT-Lösung für uns. Und dieser Weltkonzern hat heute eine IoT-Lösung, aber es ist die IoT-Lösung dieser 4 Newcomer, die es tatsächlich in der Garage gemacht haben. Solche Geschichten kennen wir zuhauf aus USA, aber wir haben jetzt auch eine Geschichte aus Deutschland, aber ich finde die deswegen so spannend, weil der Gründer dieses kleinen Unternehmens, die mit vier Personen angefangen haben, mein Freund und Mitgründer ist. Und er erzählt mir über eine Geschichte, die ich ganz spannend finde. Er hat eben mit diesem CEO des Weltmarktführers oder dieses Weltunternehmens gesprochen, und er hat so gesagt, hören Sie mal, Herr Groß, wie kann das sein? Wir sind riesig groß, wahnsinnig alt, haben unglaublich viel Geld, haben ein tolles Team zusammengestellt, und Sie waren 4 Newcomer und Sie haben sich durchgesetzt. Warum? Und er hat nur eins gesagt, das war unser digitales Mindset. Und ich glaube, das muss man gerade verstehen. Also man muss gerade verstehen, dass heutzutage Digitalisierung, Lösungen für die Digitalisierung gibt es wie Sand am Meer. Ja? Und heute geht es tatsächlich darum, wie gut kann ich eine Sandburg bauen? So, und das gilt nicht nur für solche digitalen Lösungen, indem man neue Lösungen schafft, sondern das gilt eigentlich für jeden von uns, tagtäglich, weil wir herausgefordert werden in unserem Alltag immer mit digitalen Möglichkeiten und immer besser ich eben diesen Stoff, der überall verfügbar ist, dafür nutzen kann, um mein Leben zu gestalten, selbstbestimmt zu sein, umso fitter bin ich für den Alltag. Und das nennen wir eben digitales Mindset und das sind eigentlich tatsächlich die digitalen Kompetenzen. Ne? So. Von daher, das ist jenseits von Hardware und Software, sondern das ist tatsächlich meine Möglichkeit, damit umzugehen.
Ja, das klingt super einleuchtend, finde ich. Und trotzdem habe ich noch nicht genau verstanden, mir geht es zumindest so, ich habe noch nicht genau verstanden, was das denn dann konkret heißt. Also wenn ich jetzt so ein Programm bei euch mache, wie sieht die erste Woche aus dieses Programms? Was konkret tue ich denn als Teilnehmer dieses Programms? Lese ich irgendwelche Sachen? Bekomme ich irgendwelche Tutorials vorgespielt? Bekomme ich einen Auftrag, irgendwas zu tun? Redet mir jemand ein, was ich für ein Mindset haben sollte in Zukunft? Oder was genau konkret erlebe ich, ja, in der Situation, wenn ich dort in den ersten 2 Wochen bei euch teilnehme?
Also du wirst eingeladen, ein Spiel zu spielen. Mhm. Ja? Das heißt, das Spiel beginnt damit, indem du in die Szenerie eingeladen wirst und du bist schon ein bekannter Erfinder, eine bekannte Erfinderin,
okay,
die schon sehr vieles gemacht hat, aber tatsächlich auch viel für die eher dunkle Seite der Macht gearbeitet hat. Und jetzt beginnt das Spiel damit, dass du eine Pressekonferenz machst und erklärst in der Pressekonferenz, ich bin nur noch als Sozialunternehmerin, Sozialunternehmer unterwegs und ich will nur noch Gutes tun. Hm. Und dann beginnt das Spiel, in dem Tina Diegel, das ist so deine kongeniale Partnerin, zu dir kommt und sagt, hör mal, die Pressekonferenz hat hohe Wellen geschlagen, es haben sich natürlich wieder die üblichen Verdächtigen gemeldet, die ganzen Geheimdienste, aber unter anderem auch der sehr, sehr bekannte und einflussreiche Unternehmer Edward Jörg. Und er hat 3 tolle Ideen und mit diesen tollen Ideen möchte er der Welt etwas zurückgeben und er möchte, dass wir eine dieser Ideen mit ihm realisieren. Und so wirst du in dieses Spiel reingezogen. Ja, so. Und dann ist deine erste Aufgabe, dass du erstmal die Mail liest von Edward Jörg, dass du dann erfährst, was die großen Ideen, die er hat, sind. Und dann bist du als erstes aufgefordert zu gucken, gibt es die oder gibt es die nicht. Ne? Und das heißt, du bist im Spiel, suchst du nach Informationen und wir können im Hintergrund sozusagen feststellen, kannst du mit Fake News umgehen? Kannst du einschätzen, von wem die Informationen kommen? Nutzt du zum Beispiel auch Suchoperatoren, um die Suche zu verbessern? Ja? Das heißt, wir haben eine Spielebene, die sehr emotional ist, die sehr spannend ist und wir haben in dieser Spielebene immer Quests. Und diese Quests bilden eben die 5 Kompetenzbereiche von diesem DICComp ab. Das eine ist Data Literacy, also wie gut kann ich mit Daten umgehen, wie kann ich meine eigenen Daten organisieren. Das zweite Thema ist Kommunikation und Kollaboration mit digitalen Mitteln. Dazu gehört zum Beispiel auch so etwas wie Netiquette. Ja, das ist dazu gehört, ne? Dann das dritte Bereich ist Gestaltung von digitalen Inhalten, also Content Creation. Dazu gehören aber auch die Sachen von, welche Rechte gibt es darauf? Zu diesem Kompetenzbereich gehört zum Beispiel aber auch, kann ich vielleicht mit Algorithmen umgehen oder sogar selber kleine Codezeilen schreiben? Ja? Der vierte Bereich ist Schutz und Sicherheit. Im Moment wahnsinnig wichtig, weil wir in dieser Corona-Zeit eben mitkriegen, wie viele Cyberangriffe es gibt. Ja? Und zu dem Bereich gehört aber auch, zum Bereich 4 Schutz und Sicherheit gehört auch das Thema, wie schütze ich meine Gesundheit? Wie gehe ich selber mit digitalen Medien um? Dazu gehört auch das Thema, wie schütze ich die Umwelt? Ja, das gehört auch, das ist auch in diesem Framework drin. Und der 5. Bereich, besonders wichtig und in Deutschland leider sehr schlecht ausgeprägt, ist Problemlösung mit digitalen Möglichkeiten, Problem Solving. Da entsteht tatsächlich Innovation und da können wir schon aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben, sagen, da haben wir leider nicht so gute Messergebnisse, will ich mal sagen. Das heißt, in diesen 5 Kompetenzbereichen erlebst du Herausforderungen in diesem Spiel. Ja? Und du löst diese im Laufe des Spiels, du weißt, dass du diese Sachen lösen musst, damit das Spiel vorangeht und bist emotional im Grunde in diesem Spiel drin. Und das ist so aufgebaut im Grunde wie eine Netflix-Serie. Ja? Das heißt, wir haben eine erste Episode. In der ersten Episode lernst du die Person kennen, lernst du auch die Aufgabe kennen und am Ende der ersten Episode passiert etwas Ungewöhnliches und ab da ist es tatsächlich ein Rennen zwischen Gut und Böse. Und jede Episode endet, wie wir es von Netflix auch kennen, mit einem Cliffhanger. Und in den Episoden gibt es irgendwie die Möglichkeit, dass du Aufgaben löst und deine Kompetenzen zeigst.
Jetzt habe ich es verstanden. Das war sehr hilfreich. Vielen Dank, Roman.
Ja, ich finde, das klingt klasse. Also ich bin Personalerin, würde ich meinen Kolleginnen und Kollegen empfehlen, mal dieses Spiel zu machen, würden die sich, glaube ich, darüber freuen. Das klingt wirklich entertaining, wie man so schön sagt. Ich habe mich jetzt gefragt, was da der nächste Schritt ist. Ihr sprecht ja klare Empfehlungen aus auf Basis der Daten, die ihr da jeweils eingesammelt habt zu bestimmten Skills, Fähigkeiten. Jetzt mal angenommen, ich würde diesen Test machen und es käme dabei heraus, dass ich Fake News nicht unterscheiden kann von, was ist eigentlich das Gegenteil von verifizierten News, von Nicht-Fake News?
Genau. Ja, Nicht-Fake News. Ja.
Nicht-Fake News. Mhm. Jetzt bekommt das die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter oder die Personalabteilung oder wie geht es dann weiter?
Also das ist tatsächlich schon unser zweites kompetenzmessende Lernspiel. Ja? Mhm. Also wir haben aus dem ersten eine Menge gelernt und das zweite ist eigentlich viel edukativer. Das heißt, diese Balance zwischen Lernen und Messen verschiebt sich deutlich Richtung Lernen.
Ah, ja.
Mhm. Ja, das heißt, du lernst schon im Spiel selber, du kriegst Feedbacks, du kriegst Informationen in dem Spiel selber. In dem Spiel gibt es neben diesen handlungsorientierten Aufgaben auch Multiple-Choice-Fragen, die zum Spielgeschehen passen. Und du kriegst aber unmittelbar die Antworten, aus denen du lernst. Ne? Mhm. Und nach jeder Episode, die Episoden veröffentlichen wir jede 14 Tage. Das heißt, du hast 2 Wochen Zeit. Nach jeder Episode kriegst du, wir nennen es Assets, ja, also das heißt, du kriegst Hinweise, Artikel, Videos zu den Themen, die du bearbeitet hast, bei denen du nicht so gut warst, wie du hättest sein können. So. Das ist sozusagen die Logik ist jetzt viel mehr, wir wollen lernen, aber wollen gleichzeitig auch gucken, wo könntest du ein bisschen besser werden. Das zweite ist, Datenschutz ist unglaublich wichtig und eine ganz große Vertrauensfrage bei so einer Lösung. Das heißt, niemals sieht irgendjemand anders dein Ergebnis. Das ist ja nur der Spieler, die Spielerin selber sieht es. Das Einzige, was vorhanden ist, ist, und das ist natürlich das Spannende, wir können auf Grundlage von Aggregationen von Einzelergebnissen Stärken, Schwächen, Profile für Organisationen und Unternehmen dann herausarbeiten. Und das ist natürlich der Mehrwert. Ja. Ja, das heißt, als Unternehmen siehst du, wo habe ich tatsächlich viele Talente, wo ich gar nicht gedacht habe und wo muss ich noch was tun. Das ist aber absolut anonymisiert. Ja, das heißt, es gibt einen sogenannten Nokia-Standard, wie ich gelernt habe. Das heißt, es müssen mindestens 7 Einzelergebnisse vorliegen, sonst wird nichts aggregiert. Ja. Und die Ergebnisse können niemals miteinander verknüpft werden, so dass man daraus ableiten kann, wer ist es. Ja, das heißt, alles, was zur Steuerung dient, wird anonymisiert zur Verfügung gestellt, dafür aber in einer großen Tiefe. Das heißt, wir für die Organisationen, ich sage deswegen auch Organisationen, weil tatsächlich viele unserer Kunden Jobcenter gerade sind für die Mitarbeiter. Ne? Das ist gerade so, da kommt die Lösung gerade sehr gut an. Das heißt, sie kriegen von uns tiefgreifende Analysen auf der Ebene dieser 21 digitalen Kompetenzen nach biografischen und strukturellen Daten. Ne? Wir können dann eben auch einzelne Teams betrachten, sofern sie eben mehr als 7 Personen sind. Und das ist die andere Ebene. Die eine Ebene des Individuums heißt, ich lerne selber meinen Kompetenzstand kennen, aber auch kriege ich Informationen, um besser zu werden. Und meine Organisation, mein Unternehmen kriegt eine tiefgreifende Analyse, wo stehen wir gerade, wo können wir oder wo sollten wir besser werden.
Ja, spannend. Du hast einen Teil der Frage, die ich jetzt als nächstes stellen wollte, schon mit beantwortet. Welche Kunden ihr habt? Sind das Konzerne? Sind das Mittelständler? Sind das ja vielleicht auch Behörden? Und fand das jetzt ganz interessant, denn das ist ja ein Riesenvorteil, wenn man wirklich sehr gezielt Trainings und so weiter organisieren kann für die Achtung, altmodisches Wort, Belegschaft. Das ist immer ein Riesenvorteil. Ich habe das früher gelöst mit Umfragen und so weiter. Und da hast du ja auch das Problem, dass Leute sich vielleicht nicht ganz so einschätzen, wie sie idealerweise sollten, damit die Trainingsmaßnahme den größten Impact hat.
Wir haben ja diesen Gender Gap, ne? Dort, das wissen wir aus psychologischen Tests, dass Männer sich immer besser einschätzen, als sie sind, ne? Und Frauen leider oft eben nicht. Und von daher, das ist für uns als Grundlage für eine Initiative zur Fortbildung, ja, oder eine Initiative, wo setzen wir Schwerpunkte, überhaupt nicht, das ist nicht valide. Ne, deswegen, ja, genau. Und das ist tatsächlich auch das, was so spannend ist, dass wir auf der einen Seite etwas anbieten, was die Menschen sehr gerne machen, weil es das wirklich Spaß macht. Ne? Wir kriegen das, also wir testen auch unglaublich viel und entwickeln das mit den Personen selber. Mhm. Ja, und dann eben auf der anderen Seite eben Grundlagen für Digitalisierung entsprechend schaffen. Du hast gefragt, wer unsere Kunden sind. Ja. Man könnte sagen, alle die von Corona nicht so sehr betroffen sind, ne? Also waren wir in sehr interessanten und weitgehenden Gesprächen mit spannenden Unternehmen, die Corona total erwischt hat. Ja. Und da haben wir uns einfach vertagt auf bessere Tage.
Ja.
Und wir sind aber auch angesprochen worden in der Corona-Zeit von zum Teil sehr großen deutschen Unternehmen. Wir haben aber auch ein riesengroßes Standbein eben in diesem Bereich, wir nennen das B2G. Mhm. Ja, also sozusagen in der Verwaltung, ja, Jobcenter vor allem. Ne? Der Bereich, aus dem ich ja ursprünglich komme, auch da bauen wir neue Brücken auf. Also gerade heute hatte ich ein sehr gutes Gespräch mit den Joblingen, ja, die sagen, auch das könnten wir sehr, sehr gut gebrauchen. Ne? Also die Brücke zur Bildungsinitiativen, zur Bildungsinnovatoren, die bleibt bestehen.
Ihr habt auch auf eurer Webseite, also ganz kurz für alle da draußen, die das hören und jetzt interessiert sind, auf talentdigital.eu könnt ihr euch weitere Informationen dazu durchlesen. Und es gibt auf dieser Seite auch die Möglichkeit, einen Demo-Zugang anzufordern. Das stelle ich mir auch ganz interessant vor. Und da bin ich aber über einen Satz gestolpert, denn ihr schreibt, jede nachhaltige digitale Transformation erfordert zunächst eine entsprechende Unternehmenskultur und ihr begleitet Unternehmen auf diesem Weg. Diese Unternehmenskultur, die viel zitierte, beeinflusst ihr die mit? Ist das euer Plan? Ist das was es bedarf, um euch überhaupt sinnvoll nutzen zu können?
Ja, ich finde, tatsächlich ist das immer auch ein Thema. Ne? Das ist jetzt nicht unser Hauptaugenmerk, aber wir machen deutlich, dass es bestimmte Strukturen und Haltungen in Unternehmen und Organisationen gibt, die eine Digitalisierung begünstigen. Warum? Und ich finde es ganz spannend. Der Zukunftsforscher Karl-Heinz Land, aus Köln, den finde ich ganz spannend, weil Karl-Heinz hat mal aufgezeigt, was das Digitale im Grunde alles verändert. Also das Digitale bringt in sich auch ein neues Prinzip und das Prinzip des Netzwerks. Ne? Und das heißt, wenn wir heute darüber reden, dass wir nicht mehr Produktentwicklung am grünen Tisch machen, sondern eher experimentieren mit den Usern, dann ist das auch eine Folge der Digitalisierung. Ja? Wenn wir heute darüber reden, dass wir New Work brauchen und wollen, dann ist das auch eine Folge der Digitalisierung. Tatsächlich hängt das alles miteinander zusammen, weil wir eine neue Logik, wir haben sozusagen ein neues Betriebssystem bekommen wir, ja? Das Betriebssystem des Netzwerks, des Vernetzten, ja? Und nicht mehr dieses Hierarchische. Und wir sehen überall, dass wir die Auflösung haben von hierarchisch zu Netzwerk. Und das siehst du dann bei der Produktentwicklung, das siehst du, wie wir führen wollen, das siehst du aber auch tatsächlich meines Erachtens nach darin, dass das ganze Thema Profit versus Nachhaltigkeit auf einmal kommt. So. Und das ist ja auch gerade ein Riesenthema. Ich wundere mich ja total, dass du kannst ja mit keiner Bank mehr sprechen, ohne dass die sagen, das Wichtigste ist tatsächlich, dass die Assets oder die Investitionen nachhaltig sind. So. Das muss man, glaube ich, alles zusammen sehen. Also wenn man jetzt sagt, ich löse die Digitalisierung nur dadurch, dass wir digitale Kompetenzen erwerben, aber wir machen noch das alte hierarchische System, ja, und wir machen immer noch Produktentwicklung im Hinterzimmer und die Kunden werden es schon wollen, werden es natürlich nicht wollen, das wissen wir, ne, so. Das gehört eben alles zusammen, deswegen ist wichtig zu sagen, neben diesen Fähigkeiten und Kenntnissen ist das Thema der Kultur im Unternehmen ganz wichtig.
Und da kommt ja auch wieder das Thema Mindset zum Tragen.
Ne? So ist es.
Also die Kultur ist ja so eine Art kollektives Mindset, ne, des Unternehmens.
Ja.
Und insofern seid ihr automatisch, wenn ihr da reingeht und dort was verändert, ja, verändert ihr auch Teile des Systems und damit eben auch das Gesamtsystem wiederum. Wenn man mal unterstellt, das ist ein Netzwerk, was immer versucht, sich neu zu organisieren. Und wenn dort Störungen reinkommen, dann, und das macht ihr ja im Grunde genommen, ihr seid eine Art Störung, ja, mit eurem Programm, dann organisiert sich da was neu und ihr habt Einfluss auf die Kultur. Also das wäre ein wahnsinnig spannendes Thema, das ich gerne vertiefen würde, aber genauso spannend finde ich mindestens den Hintergrund, den du hast und wo du gerade das Begriff Netzwerk genannt hast. Es gibt ein sogenanntes Ashoka-Netzwerk. Und das ist ein Netzwerk von Menschen mit herausragenden Leistungen im Umfeld und im Kontext von sozialen Unternehmertum. Ich bin mir nicht sicher, ob unsere HörerInnen das alle kennen. Vielleicht sagst du kurz was zu diesem Ashoka-Netzwerk, weil das passt auch gut zum Thema Sozialunternehmertum generell. Das ist ja das alles, was du auch vor dem jetzigen Projekt gemacht hast und wie du dort reingekommen bist und was das bedeutet, dort ein Mitglied dieses Netzwerks, ein sogenannter Ashoka Fellow zu sein.
Ja, das ist tatsächlich eine ganz spannende Geschichte und ein großes Glück in meinem Leben. Also bevor ich Talent Digital gegründet habe, war ich im Grunde Gründer, könnte man sagen, und geschäftsführender Vorstand von Education Y. Oder früher hießen wir auch noch Buddy e.V. und haben Bildungsinnovation in verschiedene Bereiche gebracht. Und als solcher Aktivist, will ich mal sagen, oder Innovator im Bildungsbereich, bin ich entdeckt worden und angesprochen worden. Und das ist, glaube ich, auch schon wichtig zu verstehen. Ashoka Fellow wird man im Grunde in der Regel nie, indem man sich irgendwo meldet, sondern man muss vorgeschlagen und entdeckt werden. So. Ashoka ist ein Netzwerk, ein internationales Netzwerk, gibt es in sehr, sehr vielen verschiedenen Ländern. Es gibt ungefähr 3000 Ashoka Fellows jetzt auf der Welt. Es gibt auch ein paar sehr bekannte. Mohammed Yunus ist es natürlich, wird immer genannt, der die Mikrokredite erfunden oder etabliert hat. Und Jimmy Wales, der uns Wikipedia beschert hat. Ne? Das sind sozusagen die Game Changer oder Systemveränderer, die Ashoka immer sucht und die Ashoka immer auch unterstützen möchte. Und die Idee dahinter ist folgendes, dass man eben gesagt hat, okay, es gibt bestimmte Personen und Persönlichkeiten, die Changemaker sind. Ja? Und diese Personen, diese Changemaker frühzeitig zu finden und die zu unterstützen mit einem sehr potenten nationalen und internationalen Netzwerk, ist die Aufgabe von Ashoka. Ja? Das heißt, man möchte sehr frühzeitig Menschen finden, die Ansätze haben, die zumindest das Potenzial haben, wirklich Systeme zu verändern. Das heißt, man muss in seiner Idee, in seiner Geschäftsidee oder in seiner Projektidee das Potenzial mit sich haben, die Systeme zu verändern. Und bei mir war es damals eben das Thema, dass wir Schule völlig anders gedacht haben. Ne? Wir haben diese Kompetenzorientierung radikal in der Schule gedacht, veränderte Rolle von Lehrern, veränderte Rolle von Schülerinnen und Schülern. Und als solche Person bin ich entdeckt worden und angesprochen worden. Und dann durchläuft man ein fünfstufiges internationales Verfahren. Am Ende wird man interviewt von jemand, der aus USA wieder rüberkommt. Das ist ja, das Headquarter ist in Boston. Und dann wird man irgendwann mal ausgewählt und dann gibt es eine sehr feine und große Veranstaltung, die sogenannte Induction, da wird man in dieses Netzwerk der Fellows eingeführt. In der Regel in Deutschland jedes Jahr ungefähr 3 bis 5 Personen. Ja? Mhm. Ich glaube, wir sind in Deutschland ungefähr, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube 75 oder 77 Ashoka Fellows gibt es im Moment wow. In Deutschland. In verschiedenen Bereichen. Ja, also es ist von Klimaschutz, Energiebereitstellung, das Thema Umgang mit Gewalt, Genderfragen, Internationales und so weiter. Das ist quer durch alle Bereiche. So. Gut, und ich bin dann eben da ausgewählt worden und durfte eben Teil des Ashoka-Fellow-Netzwerks sein. Und das ist ganz toll, weil man bekommt unheimlich viel Unterstützung als Person. Ja. Und Zugang zu dem tollen Netzwerk. Also ich habe als Ashoka-Fellow zum Beispiel, als ich mal die Idee hatte, etwas im Digitalbereich zu machen, dann hat man mich einfach mit Verena Pauster zusammengesetzt. Und dann habe ich mit Verena meine erste Idee für ein digitales Bildungsprojekt in der Schule diskutiert. Also ich meine, ganz toll, heute ist sie ja so ein Highflyer, geht absolut in die Decke. Ja. Oder auch, also im Ashoka-Netzwerk gibt es Unterstützer, aus verschiedensten Bereichen der Gesellschaft, große Unternehmer, große Gründer aus der Politik. Und das sozusagen das Wertvolle ist, dass man sich mit jeder Frage an dieses Team wenden kann und die versuchen, eine Lösung zu finden. Entweder aus dem Team heraus oder aus dem Netzwerk heraus.
Das hört sich so ein bisschen nach, also für mich eben nach sehr privilegiert an, so ein bisschen nach Weltwirtschaftsforum für Sozialunternehmer.
Naja, eine Ebene tiefer, aber im Grunde fühlt sich das so an. Also wenn man also ich vielleicht, wenn ich, das ist ja ein bisschen anekdotisch, Ich wusste nicht, dass ich ein Sozialunternehmer war, bis Ashoka mich angesprochen hat.
Ja, das ist interessant, aber seitdem weißt du es.
Ja, seitdem.
Sonst hätten wir dich auch gar nicht im Podcast, wenn wir das nicht wüssten.
Ja, ganz genau. Ja, genau.
Das ist die interessante Frage, die wir, das wissen ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, schon vorab diskutiert haben. Sozialunternehmertum und was eigentlich Social ist bei der Talent Digital GmbH. Und wir hatten uns dann kurz darüber unterhalten, dass du mal eine Kampagne gegen den Begriff Non-Profit gestartet hast. Ja. Das interessiert mich natürlich. Woher kam das Engagement gegen einen bestimmten Begriff in der Gesellschaft?
Genau. Was ist gegen Non-Profit einzuwenden?
Ich finde, dass wir diese Begriffe Sozialunternehmertum, Non-Profit in Deutschland, wie es so oft in Deutschland der Fall ist, immer so eng diskutieren und so gegeneinander diskutieren. Ich finde das gar nicht so. Ne? Also für mich sind auch Sozialunternehmer Personen wie zum Beispiel Peter Glasel, ja, der die Weidmüller-Werke entwickelt hat und der sein Unternehmen in eine Stiftung jetzt überführt hat. Ne? Mhm. Also das ist für mich genauso ein Sozialunternehmer oder sogar vielleicht mehr als so manche Ashoka-Fälle. So. Mhm. Aber ich finde der Begriff, den ich von Grund auf falsch halte, ist dieser Begriff Non-Profit. Mhm. Weil wenn du sagst Non-Profit, dann heißt das, Profit ist immer monetär.
Ja.
Und natürlich wollen all diese Bildungsinitiativen, natürlich wollten wir damals mit Education Y profitabel bleiben. Das ganze Thema Wirkungsorientierung war bei uns riesig groß. Wir haben eine Fachstelle dazu gemacht, wir haben Wirkungsmessungen gemacht, wir haben SROI, also Social Return on Invest, gerechnet. Ja, so. Das heißt, das Thema Profitabilität war ein Riesenthema bei uns. Ja. Nur sind die Profite von solchen Bildungsinitiativen jetzt eben nicht monetärer Art, sondern sind eben sozialer Art, ja, oder psychologischer Art. So. Deswegen habe ich gesagt, okay, Non-Profit-Unternehmen war für mich viele Jahre die Deutsche Bank. Ja, weil sie tatsächlich keine Profite gemacht haben, ja, aber natürlich war das so, ne? So. Und deswegen habe ich versucht und habe tatsächlich auch einige Mitstreiter gefunden, zum Teil auch einige Organisationen. Ich habe versucht, den Begriff Social Profit zu etablieren. Ja, weil es geht um soziale Profite. Ne? Und ich habe immer gesagt, wir sind eine Social-Profit-Organisation. Ne?
So. Du warst das also.
Genau, Social-Profit habe ich sehr stark. Ich habe auch mal dazu einen Beitrag geschrieben. Mhm. Und Fineo hat eine Zeit lang auch das mit unterstützt. Die haben jetzt, leider habe ich gesehen, dass die das wieder aufgegeben haben. Aber ich finde das wichtig, mal drüber nachzudenken, dass wir mit diesem Begriff Non-Profit eigentlich ein falsches Bild, weil wir sagen einfach, dass Profit einfach nur mit monetärer Art ist.
Genau. Also es ist tatsächlich so, dass, das haben wir auch in unserer Einleitung so drin, dass es um soziale Rendite geht. Ne? Also es geht um Rendite, also damit eben auch um Profit, aber eben um soziale Rendite und sozialen Profit.
Genau.
Und es gibt auch die Möglichkeit, beides unter einen Hut zu bringen. Ne? Also auch das ist ja möglich, so verstehe ich auch euren Ansatz. Und da fällt mir ein dabei der Begriff Purpose, den du ja auch verwendet hast, der aus dem Englischen kommt und der steht für Sinn und Zweck. Und Sinn und Zweck sind zwei unterschiedliche Begriffe eigentlich. Ne? Also der Zweck ist ja mehr zielgerichtet und der Sinn ist mehr auf eine Bedeutung hin. Ja, also welche Bedeutung messe ich dem Ganzen bei? Und also welche Bedeutung, ja, habt ihr mit eurem Projekt, mit eurem Unternehmen und welchen Zweck verfolgt ihr damit?
Also gut, dass du das ansprichst. Tatsächlich, also unser Ansatz ist, sagen wir, wir ermöglichen eine gute Zukunft, ne? Wir ermöglichen eine gute Zukunft für eine Person, indem wir dabei helfen, dass sie digitale Souveränität erwirbt, ja, mhm. und für Organisationen und Unternehmen, damit sie eine gute Position und Rolle in der Gesellschaft finden. Ich habe diesen Begriff Purpose eben tatsächlich genutzt, weil wir den ja sehr gerne und einfach in den Mund nehmen. Ist ja inzwischen auch ein Begriff, der sehr stark verbreitet ist bei vielen Unternehmen. Wenn man wirklich das genau beschreiben möchte, dann muss man eben sagen, ne, es geht um Outcome und es geht um Impact. Ne, so. Also so wie man das aus der Wirkungsdiskussion kennt. Ja. Natürlich, ne, wir versuchen ein Outcome herzustellen. Und der Outcome ist tatsächlich ein messbarer Zuwachs an digitaler Souveränität von Personen und Organisationen. Ja, und das machen wir, weil wir da fest daran glauben, dass dadurch ein Impact entsteht. Und der Impact heißt, dass diese Personen ein besseres, selbstgestaltetes, eingebundenes Leben haben können. Ja, also wenn man jetzt die Definition, was Bildungserfolg ist, von Zen nimmt, von diesem Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften. Der hat eben gesagt, Bildungserfolg ist, dass ich eigenständig, selbstverantwortlich, sozial eingebunden, gesund und glücklich leben kann. Ne? So, und das heißt, dafür brauchst du aber die Voraussetzung, um den Alltag gut bewältigen zu können. Der Alltag, den wir aber haben, wir reden jetzt nicht von einer digitalen Zukunft, wir reden vom digitalen Alltag und digitalen Gegenwart. So. Dafür brauchst du eine bestimmte eine Ausrüstung für dich. So. Und das, so verstehen wir das eben. Ne? Deswegen, wir haben uns sehr gefreut, dass wir eben jetzt auch als Unternehmen Mitglied sind in der Impact Factory. Ja, so. Ja, das finde ich, also ich meine, das ist so ein bisschen Ashoka, weil das Thema sehr stark auf mich als Person zugeschnitten in meiner Zeit, als ich bei Education Y war im Bildungsbereich. Und jetzt sind wir wirklich als Unternehmen aufgenommen worden in diesen Kreis der Impact Factory und fühlen uns dort wahnsinnig gut aufgehoben und wahnsinnig gut unterstützt.
Also kurz für alle, die das hören, die Impact Factory, können wir uns gut beziehen auf die erste Podcast-Folge mit unserem Gast Dirk Sander, der darüber noch ausführlich spricht. Und ich wollte gerade auch noch auf eine andere Folge mich beziehen, und zwar die mit Manfred Jotta, als wir, also der vom Internationalen Verband für Gemeinwohlökonomie ist, als wir auch darüber gesprochen haben, was bedeutet denn das eigentlich Social Impact? Das nur als kleine Selbstreferenz. Wir haben so viele Folgen inzwischen, dass man das machen kann.
Tschüss. Genau. Ja, also das war jetzt auch nochmal sehr interessant und sehr wichtig, finde ich, dass du das auch nochmal rausgestellt hast, was da eure Gedanken sind und was da euch auch antreibt, also was das Verändern von Gesellschaft betrifft, was das Erhöhen des Gemeinwohls auch betrifft. Ne? Und dass Bildung ein Gemeingut ist, ja, was wirklich Wohlstand schaffend ist, was auch Frieden schaffend in der Regel ist und was dazu führt, dass Menschen sich in Gesellschaften so organisieren, dass es vielen Menschen gut geht, dass da Bildung eine große Rolle spielt. Da gibt es einige Studien, die das auch hinterlegen. Und insofern tatsächlich finde ich sehr, sehr spannend, wenn ihr den Impact zeigen könnt, wenn ihr euren Einfluss auf den Erhöhung des Bildungsstandes tatsächlich aufzeigt und auch mit euren Aktivitäten bewirkt, dann hat das eine echte soziale Wirkung auch für die Gesellschaft. Also da gibt es aus meiner Sicht auch sehr schöne, klare Zusammenhänge. Jetzt bist du ja quasi Seriengründer, ne? Habe ich, glaube ich, auch irgendwo über dich gelesen in einer Beschreibung, in einem Artikel über dich. Für mich stellt sich die Frage, wie kommst du überhaupt dazu? Was motiviert dich? Was treibt dich an, diese ganzen Dinge zu tun? Du hast ja einen persönlichen Werdegang, Roman, und bist Sozialpädagoge. Wie kommst du dazu, ja, doch diesen recht ungewöhnlichen Weg einzuschlagen? Was waren aus deiner Sicht so die zwei Schlüsselereignisse, die dich dazu gebracht haben? Was hast du erlebt, ja? Was dich dazu gebracht hat, diese Schritte zu gehen und auch, ja, du gehst ja auch Risiken ein jetzt mit dieser Unternehmensgründung, ne? Und was sind die Punkte, die dich dort so getriggert haben, wie man so sagt?
Das ist eine gute Frage. Ich denke tatsächlich, dass es Situationen kann man gar nicht sagen, aber zwei Bereiche meines Lebens sind, die dafür wichtig sind. Mhm. Zu einem, ich habe ja sozusagen einen Migrationshintergrund. Ich bin in Schlesien geboren und bin mit 12 Jahren erst nach Deutschland gekommen. Und ich bin zu einem aufgewachsen unter der unglaublich behüteten und sehr fördernden, liebevollen Begleitung von drei großartigen Frauen. Ja, das war meine Großmutter, meine Mutter und es gab dann noch eine ältere Dame aus dem Dorf, die sich um mich gekümmert hat, weil meine Mutter Vollzeit arbeiten musste. So. Und die haben mir immer vermittelt, dass ich viel wert bin und dass ich im Grunde alles schaffen kann.
Das ist ja schön.
Ja, das ist, und tatsächlich ist das so eine Kraft, ja, so eine Kraft, die ich daraus schöpfe. Und auf der anderen Seite habe ich auch gesehen, wie meine Eltern in dieser Mangelwirtschaft, muss man sagen, alles hingekriegt haben. Ne? Es gab Autos kaputt gegangen, es gab keine Ersatzteile, musste trotzdem repariert werden. Also wie? Lösung finden. Ne? Familienfeier steht an, es gibt kein Fleisch, kein Fleisch war ja damals wichtig, ne? In Schlesien bei Familienfeiern. Muss es aber geben. Das heißt, für meine Eltern ich habe das als Kind einfach gesehen und absolut internalisiert, dass man eine Lösung findet. Ne? Und gleichzeitig bin ich so erzogen worden, dass man gesagt hat, du kannst alles schaffen und so weiter. Und das ist so tief in mir drin. Ich sage manchmal, ich bin nicht mutig, ich bin wagemutig oder so, weil ich tatsächlich immer so glaube, das kann ich machen und so weiter. So, dass ich kann die Ideen, die ich habe, mit viel Zuversicht und Energie ausstatten. Das ist das eine. Das andere aber, und das ist das war eine initiale Begebenheit oder Situation für mich. Ich habe in der Schulzeit einfach gesehen, dass es viele gab, die unglaublich talentiert waren, aber die sehr wenig daraus gemacht haben. Die haben ihre PS nicht auf die Straße gekriegt. Und ich habe sozusagen die dann angesprochen und versucht dann irgendwie das aus den, also im Grunde habe ich es nicht verstanden. Und im Grunde habe ich gesagt, warum ist das so? Und habe dann irgendwann mal, das hat sich bei mir so festgesetzt, das Thema, die Menschen haben unglaublich viel in sich, kriegen das aber nicht raus. Und das ist sozusagen, da kommt meine Liebe her zur Kompetenzförderung, Menschen zu ermöglichen, zu wachsen und Menschen ermöglichen, sich zu entwickeln. Und ich glaube, in diesen beiden Aspekten meines Lebens ist viel von Motivation und viel von dem, warum ich das so gemacht habe, was ich gemacht habe.
Eine sehr schöne Formulierung, die du gerade gebraucht hast, deine Ideen, die du hattest, mit viel Zuversicht und Energie ausstatten. Das klingt wie das Geheimrezept eigentlich. Ich habe mir hier als Stichworte immer Digitalisierung, Bildung, Zukunft, Teilhabe und so weiter aufgeschrieben und ich sehe, dass sich das durch dein Leben wie ein roter Faden zieht und jetzt wahrscheinlich gipfelt in dem Ansatz zu Talent Digital. Also eine sehr, sehr, sehr schöne Zusammenfassung von dem. Und ich finde, wir sind damit eigentlich fast schon am Ende angekommen bei unserer Steve Jobs Frage. Walter, hast du noch eine Frage davor?
Ich habe dazu noch eine Frage, Roman, weil du hast dieses Thema Talent eben gerade gebracht und Menschen nutzen dieses Talent nicht und dein Antrieb war es, Menschen dazu zu ermutigen, ja, ihre Talente auch einzusetzen. Und ich kann mich da an verschiedene Studien auch erinnern, die alle zu dem ähnlichen Ergebnis kommen. Das lautet, das Talent wird überschätzt und die Arbeit etwas intensiv zu machen, sprich das Üben, das Wiederholen, das schlichtweg Steine klopfen, ja, dass das ist, was am Ende wirklich zählt. Kannst du das bestätigen als Talentmacher und Talentsucher?
Ja, das ist sicherlich so. Ne? Wir haben ja diesen bekannten Spruch mit Inspiration und Transpiration, ne? 90-10 wird es ja meistens genannt. Durchaus ist es so. Ich finde dennoch, die Inspiration ist das Entscheidende, ja? Weil die Inspiration gibt die Richtung vor. Ne? Mhm. Die Inspiration, die setzt die Grundlage dessen. Ne? So. Und wenn man dann aber eine durchweg positive und furchtlose Haltung hat, ne, dann ist dieser große Anteil mit der Transpiration auch nicht so schwierig. Ne? Also das ist vielleicht, das bedingt sich da ein bisschen schon.
Ja, also die Inspiration ist dann nach deiner Sicht eben auch Grundlage für Motivation und auch für Durchhalten dann in dem Sinne, dass ich eben auch durch harte Zeiten mit sehr viel Arbeit beispielsweise durchgehen muss, um mein Ziel zu erreichen.
Aber nicht nur, weil die Inspiration schafft Energie. Ja? Und sozusagen im besser oder größer, die Inspiration ist, umso größeren Energielevel kannst du erzeugen. Ne? Also ja. Sagen wir mal, also es gibt Menschen, die eine unheimlich tolle Idee haben. Also ich nenne jetzt mal die Frauke Fischer, die ich beim letzten Podcast, den ich von euch gehört habe, erlebt habe. Sie hat durch diese Inspiration, die sie hat, ja, mit sozusagen diesem Handeln mit Kakao und den Leuten zu helfen, erzeugt die ein so hohes Energielevel, ja, dass die ganze Bewegung, dass eine ganze Bewegung daraus wird, und zwar eine internationale Bewegung. Ne? Von daher, das sollte man nicht unterschätzen, was für eine Kraft eine gute Inspiration entwickelt.
Ja, das ist wirklich sehr schön, weil da gibt es tatsächlich, und das kann ich mir jetzt nicht sparen, in der Psychologie den Unterschied zwischen Motivation und Volition. Das heißt, die Motivation ist dieses Bild, was ich alles schaffen könnte, und die Volition ist dann das, was tatsächlich zur Handlung führt, ne? Und was tatsächlich dazu führt, dass ich in die Umsetzung komme und dass ich an diesem Bild arbeite, sprich diese Energie auch auf die Straße bringe. Ne? Und das ist ja bei der Frauke, finde ich, auch sehr gut spürbar gewesen, wie sie diese Energie nutzt als Antreiber auch für ihre ganzen Aktivitäten. Und beides braucht es.
Absolut. Mhm.
Ich finde, das klingt ein bisschen nach Schlusswort jetzt. Wir sind eigentlich schon beim Fazit angekommen. Es gibt eine Tradition bei uns, Roman. Wir stellen all unseren Interviewpartnerinnen und Partnern immer die gleiche Frage am Ende. Es geht um eine Rede, die Steve Jobs mal gehalten hat vor Stanford-Absolventen. Und da gibt er seinen Zuhörerinnen und Zuhörern drei große, wichtige Lektion weiter, die er im Leben gelernt hat. Was wären deine, wenn du diese Rede halten würdest?
Ja, tatsächlich, das erste korrespondiert mit dem, worüber wir vorhin gesprochen haben. Ich würde als erstes sagen, die Potenziale, die in uns sind beinahe unendlich. Ja? Es ist entscheidend, ist fast immer unsere Haltung. Ja? Das zweite, das Neue mit offenen Armen empfangen. Ich glaube, das ist wichtig. Sich auf das Neue freuen, ja. Das Neue nicht fürchten, sondern dem Neuen als Freund, ein Freund begegnen. Und das Dritte, und das ist mir besonders wichtig, ist zu verstehen, dass keine Situation und kein Mensch schlecht ist. Ja? Es ist immer erstmal unser Urteil, unsere Wertung und unsere Gedanken. Das heißt im Umkehrschluss, ich muss die Lösung immer bei mir zuerst suchen.
Das hört sich sehr, sehr gut an. Und sehr weise.
Ja, das klingt ein paar Ebenen tiefer, als man erwarten würde, wenn man so eine Frage stellt. Vielen, vielen Dank dafür, Roman, für die Antworten und fürs ganze Gespräch. Ich fand das sehr, sehr interessant und habe angefangen, sehr viel zu grübeln, während wir sprachen, und sehr viel über vor allem das Thema digitale Souveränität nachzudenken und wie viel das beiträgt zu einem glücklichen Leben.
Das geht mir genauso. Ich habe auch an einigen Stellen tatsächlich ein bisschen innegehalten von dem, was du so erzählt hast. Das hat sich, für mich war das sehr, sehr schlüssig und hat mir so ein paar neue Denkperspektiven auch eröffnet auf das Thema Bildung, die ich vorher so nicht hatte. Und insofern sehr, sehr herzlichen Dank dafür. Schön, dass du bei uns warst und bist, und vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast, auch für uns.
Ich danke euch, es hat riesig Spaß gemacht.
Vielen Dank, Roman, und an alle da draußen, die das jetzt gehört haben und inspiriert sind. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, und wir freuen uns auf euch als Zuhörer für die nächste Folge. Macht es gut. Bis dann.
Tschüss, Roman.
Tschüss.
Tschüss.